ist wieder Sonntag und wir sitzen wieder in meiner Küche vor meinem Kühlschrank. Und mit mir ist natürlich Gissi. Hallo Gissi.
Hallo, und dieses Mal starten wir ein bisschen anders, weil das ist das erste Mal, dass wir aufzeichnen, nachdem du Geburtstag hattest. Und ich möchte dir ein kleines Geschenk geben. Und ich gebe dir das auch innerhalb der Folge, weil
darum
wir
gehen.
von einem Kommentar inspiriert wurden auf die letzte Folge. Also wir lesen eure Kommentare und freuen uns über jede Bewertung, über jeden Kommentar und genau, jetzt.
Also erstmal möchte ich betonen, für alle, die nur audiotief zuhören, das Geschenkpapier ist in einem wunderschönen Orange-Pfirsich hinterlegt. Orange-Pfirsich, weiß ich gar nicht, ob das eine Farbe ist, aber ihr wisst, was ich meine, mit Gänseblümchen drauf. Also es ist richtig schön verpackt. Ich freue mich. Das Geschenkpapier ist ganz schön. Ich reiße es aber auf.
Du kannst bestimmt auch noch gar nicht erahnen, was drin ist.
Es ist in Buchform. Aber Hardcover. Also ihr habt euch das was kosten lassen.
Na, aber hör mal. Ich hoffe, du kennst es noch nicht.
Yes, nee, kenne ich nicht.
Also ich habe es ehrlicherweise auch noch nicht gelesen. Es kam als Kommentar und auch von meiner Kollegin Amelie als Hinweis, dass das ein Buch über Tradwives ist, aber ein Roman und es soll sehr, sehr gut sein.
Oh, danke schön. Das passt sowieso. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schönen Roman.
Deswegen.
Voller feministischer Wut. Ich verstehe es voll. Von Caro Claire Burke. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Caro Claire Burke.
Ja, okay, also ich hatte diese natives Englische, hatte ich nicht, wie du das hast.
Caro Claire.
Ja, vielen Dank an euch alle. Und ich freue mich.
You're very welcome.
Scherz, okay. Aber es auf Deutsch? Ja, es ist auf Deutsch. Es wird ein Feedback dazu geben, wenn ich es durch habe.
Yes, also in 2 Jahren.
Gut. Ich lese schon so 3 bis 4 Bücher im Monat lese ich schon.
Echt?
Ja.
Wann machst du das?
Abends. Mich fragen das immer ganz viele. Gehst du mit Handy ins Bett?
Das hatten wir schon mal, ja, leider
ja,
schon.
Ja, siehste. Und ich gehe ohne Handy ins Bett. Und auf einmal eröffnet sich ein ganzes Zeituniversum und du hast richtig Zeit zum Lesen. Ja. Und wir haben ja hier so ein großes Spielezimmer. Und wenn wir da mit den Kindern sitzen, lesen wir auch. Und also man kommt... wir haben ja auch schon über Handysucht gesprochen oder so. Ja. Und es ist auch ein bisschen eine Strategie, dagegen anzuarbeiten, dass man jetzt sagt, okay, statt ein Handy nehme ich jetzt ein Buch mit. Also es ist immer tatsächlich auch eine sehr aktive Entscheidung zu lesen. Aber du liest doch auch, oder nicht?
Ich lese auch, aber lang nicht so viel. Also 3 Bücher im Monat? Nee. Also ich schaffe so eins vielleicht.
So die Taue davon, von denen, dass du 3, 4 lesen können, oder nicht?
Ja, von denen kann man mehr lesen, das ist absolut richtig. Aber ich habe auch immer so Lesephasen.
Okay, wo du dann
also,
sehr intensiv
ja, bist. Wo man irgendwie, wo es mir leichter fällt. Aber gerade gewöhne ich mir das auch wieder an, jetzt vom Einschlafen zu lesen.
Und was für eine Art von Bücher liest du denn?
Zum Einschlafen, also schon gerne Romane auch.
Okay.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte ganz lange so eine Phase, wo ich dachte, wenn man was liest, dann muss das irgendwie so einen Mehrwert haben und man muss was lernen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an meinem Studium, weil ich habe ja auch ich habe ja was studiert, was
ist
ja
eine
auch,
Philosophin hier.
Ja, ich.
Und
hier
das
sitzt,
liebe
hier sitzt
ich.
Eine Philosophin am Tisch.
Das liebe ich.
Nee, und da hatte ich immer so ein bisschen so einen Druck und das irgendwie muss ich da was rausziehen und den habe ich nicht mehr. Und ich habe einfach Lust, auch Romane zu lesen. Und es gibt gute Romane. Man nimmt aus jedem Buch irgendwas mit.
Und natürlich. Und mich bestürzt das gerade, dass du das hattest, dass du dachtest, dass ein...
Aber ich kenne viele, die das haben. Die irgendwie so dieses, so ich habe eine gute Freundin, die hat auch ganz lang nicht gelesen, weil sie dachte, wenn sie was liest, das muss ja irgendwie...
Wie
was,
streng.
Ja, es ist sehr streng.
Wie streng, ne?
Ja.
Ja, ja. Also ich finde, man kann Bücher kategorisieren. Man kann schon sagen, das ist jetzt sehr leichtes Entertainment und es geht jetzt ein bisschen döller und oh Gott, ein Sachbuch, weißt du?
Ja.
Martin hat jetzt auch hier gerade so von Christopher Clark so ein Schinken gelesen, wo ich auch denke, komm runter an. So 1000 Seiten, entspann dich noch, ne? Aber, und alles nur über den Ersten Weltkrieg. Aber das Abwechseln macht das doch spannend. Also wenn ich ein Sachbuch gelesen habe, dann habe ich keine Lust danach, gleich ein neues anzufangen.
Ja, es muss sich ja vielleicht auch erstmal setzen.
Ja, also, und man muss das erstmal ein bisschen zerschnacken.
Ja,
also ich
stimmt.
weiß, oder?
Aber sprichst du immer über deine Bücher?
Ja. Oh Gott, Gissi, ich finde das gerade so toll. Ich weiß nicht, woher du so einen Riecher hast, weißt du? Aber es ist jedes Mal triffst du sowas so einen Nerv bei mir. Weil Martin, ich habe da gerade drüber gesprochen, dass ich so viele Perspektiven in meinem Leben nicht hätte, wenn ich keine Bücher lesen würde. Oder Artikel lesen würde oder Zeitungen lesen würde. Ist ja ganz egal. Und ich bespreche das ganz häufig.
Ja.
Ich weiß nicht. Hast du auch mal wieder so ein Erlebnis, wo du denkst, du liest was? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Danke
absolut,
für den Blickwinkel.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und auch leichter, in Anführungszeichen, leichter Lektüre gibt es ja immer wieder Begegnungen, wo man drüber nachdenkt, Anstöße drüber nachdenkt. Ja. Ich rede darüber ganz viel. Ich lese gerade ein Buch von so einem Buddha. Spannend. Und ich rede dann mit Martin darüber und warum, jetzt war gerade in dem Buch, nämlich gerade bei mir ganz groß die Frage, warum mache ich Social Media? Will ich eigentlich nur Anerkennung? Weißt du, also dann kommt man schon in einen Dialog mit einer Einstiegsfrage, die das Buch in mir hervorgeholt hat. Mhm. Und dann will ich darüber sprechen. Großes Bedürfnis habe ich teilweise, ganz viel darüber zu sprechen, was ich für mich Neues entdeckt habe. Das ist so ein bisschen, deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich Martin habe, weil er ist dann immer so erfreut sich tatsächlich so, Annemarie, was hast du jetzt für dich entdeckt? Und dann reden wir darüber. Und er aber auch mit seinen Büchern, die er hat oder sowas. Ja. Jetzt mit dem Ersten Weltkrieg, ich bin gut informiert. Also jetzt, ich weiß gut, was da passiert ist. Also hast du Austausch? Wo suchst du dir Austausch?
Zum Teil. Also wenn es natürlich irgendwie ein Thema ist, das Austausch hergibt. Aber es gibt auch, finde ich, schon Bücher. Also diese, ich habe schon manche Bücher, da muss ich jetzt nicht viel drüber reden. Ja. Aber das habe ich letztens auch mit einem Kumpel drüber gesprochen, weil ich meinte, ich habe immer so Phasen zu lesen und dann meinte er, ja, oder du hast einfach gute oder schlechte Bücher.
Also dieses,
weil wenn du einfach ein gutes Buch hast, dann wird die Phase ja, ist sie da.
Ja, das stimmt, aber legst du ein Buch weg, wenn es schlecht ist?
Leider nein.
Ziehst du es durch?
Also
Race a Quitter hier, wa?
Ich musste das mehr machen, weil es gibt schon Bücher, da kämpfe ich mich richtig durch. Ich glaube, ich kann mich in den letzten 10 Jahren nur an 2 Bücher erinnern, die ich abgebrochen habe. Und ich habe das aber auch bei Serien. Wenn mir eine Serie nicht gut gefällt, ich muss die voll oft dann trotzdem weiterschauen. Oder auch so Podcast-Folgen. Ich weiß, das ist ganz
da gehen wir jetzt
schlimm.
Aber mal ein bisschen rein.
Wir
warum
müssen
so streng? Warum bist du so streng? Ehrlich jetzt?
Ich habe das ganz doll, ja. Bist du jemand, der in einem Buch hinten schon mal reinliest?
Nein.
Okay,
sehr
gut.
Bei einer Serie? Sorry. Ich sitze da.
Nein, machst du nicht.
Die ersten 20 Minuten, ich lese kurz, wie das Ende ist.
Nein.
Das schaffe ich nicht. Also Serie muss ich wissen, wie es endet. Sonst kann ich nicht entspannen. Ich kann nicht entspannen. Ich bin,
oh mein Gott,
ich bin ein emotionaler Mensch, ja. Und sowas lädt mich auf. Und wenn ich nicht weiß, dann kann ich es nicht. Es geht zum Beispiel auch kurz, ne, also wenn so Kinder mit involviert sind oder so, möchte ich wissen, ob da irgendwas Schlimmes passiert oder nicht, weil sonst kann ich nicht gucken.
Mhm.
So, und
ja,
deswegen,
okay, das
so,
kann
ne?
ich verstehen.
Und bei Büchern schaffe ich das nicht. Nein, 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 nein. Das zieht durch.
Und liest du Bücher mehrmals?
Noch nie.
Ich nämlich auch nicht.
Noch nie.
Ich kann das auch nicht.
Und ich kenne, also meine Community, das ist jetzt eine erste Frage. Seid ihr Vielleser, Wiederholungsleser oder auch one and done? Weil ich bin einmal gelesen, fertig.
Mhm.
Martin, der kann Herr der Ringe zum Beispiel 10-mal lesen, 20-mal hören.
Das ist faszinierend.
Ich finde das faszinierend. Ich auch, du weißt doch, also
ja,
ja, aber er sagt, das ist so ein bisschen, ich kann es verstehen, weil ich gucke Filme wiederholt. Guckst du Filme wiederholt?
Selten, also eigentlich kaum. Also ich kenne das bei Podcasts von Leuten, dass die oft Hörbücher und Podcasts hören, die sie schon kennen.
Ja.
Zum Einschlafen.
Ja. Okay, das ist
weil dann ist es so, es
das
ist
kennt
was
man,
da,
man, ja,
aber
genau.
Man wird jetzt auch nicht mehr überrascht und muss nicht so dranbleiben.
Nee.
Aber auch das kann ich nicht.
Aber Filme auch nicht, wenn du sagst, oh, das ist richtig mein Komfort-Film.
Doch, das schon.
Ja,
mal.
Genau.
Vor allem, wenn man es dann vielleicht auch mal mit einer anderen Person noch schaut. Ich finde dann.
Ich oute mich jetzt. Peter Pan. Die Verfilmung mit Jeremy Sumpter. So heißt er, Peter Pan. Über 100 Mal geguckt. Schäme ich mich nicht für. Liegt den Film. Konnte ich auf Englisch von vorne bis Ende mitsprechen. War einfach so ein Comfort-Movie.
Was hat Peter Pan dir gegeben?
Ich finde diese ganze Geschichte. Okay, da können wir jetzt richtig reingehen. Ne? Also diese ganze Geschichte basiert ja auf dem Buch von Barry, J.M. Barry. Und das basiert ja, wer Peter Pan nicht kennt. Also Peter Pan, das ist ein Junge vom Nimmerland. Ne? Und der kommt ja und der holt da Wendy und die beiden kleinen Brüder ab. Und die fliegen dann ins Nimmerland mit dem Feenstaub von Tinkerbell. Und da treffen die auf Captain Hook und da ist so eine Welt nur mit Kindern und wie die essen und das Fantasieessen und so. Also es ist tatsächlich eigentlich eine schöne Kindergeschichte mit einer ganz tiefen Meinung. Und ich fand es einfach so aus kindlicher Sicht auch einfach schön. Einfach eine schöne Fantasiegeschichte.
Und er wollte nie erwachsen werden.
Ja, genau. Und er wollte nie erwachsen werden. Und hat sich so dagegen gewehrt und war dann so traurig, als sie ihn verlassen haben.
Ja.
Oh Mann, das ist echt traurig.
Gott, ich muss das auch mal wieder gucken.
Ja, Peter Pan. Hast du das Buch gelesen?
Nee, ich habe nicht das Buch gelesen, aber ich war ja ganz lange in einem Kinderchor und wir haben das Lied ganz oft gesungen.
Ach Gott.
Das ist so meine Peter Pan-Verknüpfung.
Aber Peter Pan ist für mich ja auch wirklich auch, wenn du drüber nachdenkst, was das Peter Pan sein soll, und ich will da gar nicht so tief reingehen. Also, aber es ist halt eine Kindergeschichte, die ich sehr, sehr schön finde. Und ja, meine Kinder lieben das auch. Dieses Gefühl, dann zu fliegen und gegen Captain Hook zu kämpfen und wir sind Piraten. Das ist eigentlich so eine schöne Geschichte.
Ja, ich muss das nochmal schauen. Vielleicht auch mit meinen Nichten.
Oh, süß.
So, wir starten jetzt mit einer Bauernregel.
Ja. Wir sind kurz warm geworden. Mit viel Optimismus kann man auch schwere Zeiten überstehen.
Das steht als Bildunterschrift neben einem Bild auf Social, auf dem du mit deinem Vater zu sehen bist.
Ah ja. Mhm.
Dass das so ein bisschen sein Leitspruch ist und dass man optimistisch sein soll und lachen können muss, gerade auch über sich selber, um durchs Leben zu kommen.
Total.
Und ich dachte mir gerade nach der letzten Folge mit den Shredwives, wo du ja auch irgendwie, wo wir ein bisschen mit den Rage geredet haben, ist vielleicht Optimismus jetzt ein ganz schönes Thema als Gegenpol.
Würdest du sagen, du bist Optimist oder Pessimist? Oder würdest du Menschen generell so kategorisieren, oder ist es zu einfach so zu sagen, es gibt Optimisten und Pessimisten?
Also rein vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, dass es nicht unbedingt ein Entweder-Oder sein muss. Ich glaube, das kommt ganz doll auf die Phase des Lebens und auch auf das Thema an. Und dann gibt es ja auch noch die Realisten, würde ich sagen, oder gesunde Optimisten. Weil ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Also Optimismus, ich weiß nicht, kann Optimismus auch verklären oder ist es dann schon kein Optimismus mehr?
Es kommt vielleicht auch auf eine Lage drauf an, ne? Also ich weiß, was du meinst. So, also irgendwann komm mal runter, jetzt ist gerade nicht alles gut und jetzt guck mal der Wahrheit ins Auge. So meinst du das wahrscheinlich, ne? So oder wie meinst du das?
Generell, also es gibt ja einfach auch Phasen, da geht's einem nicht gut. Haben wir vorhin auf Mikrofon schon kurz drüber geredet. Und dann kommt der Optimist in dir vielleicht in dem Moment einfach auch gar nicht mehr zu Wort, weil du ihn gerade nicht mehr hören kannst. Und dann bist du natürlich in dem Moment ein Pessimist, aber eigentlich ist es nicht so dein Lebensentwurf, weil du dafür andere Phasen hast, wo du total leicht und gut durchs Leben gehst.
Genau, also ich würde auch nicht sagen, dass das festgeschrieben ist, dass man so ist, weil ich glaube, es hängt von ganz vielen Phasen ab und ganz vielen Erfahrungen, die man gemacht hat, ne? Und ich weiß doch, bei der Mutter von meiner Freundin am Kühlschrank war immer ein Spruch: ich bin Pessimist, einfach Optimist mit Lebenserfahrung. Weißt du, und das war so, ich werde diesen Spruch nicht vergessen, weil ich dachte so, also so wird aufs Leben geguckt, ne? So, also, oder so war, sie war auch eine Pessimistin, die Mutti, ne? So, also die war schon wirklich, warum, die hat immer gesagt, warum freust du dich da drauf, wenn du doch gar nicht weißt, ob das wirklich gut wird. Weißt du, sie war immer eher so, sie möchte nicht enttäuscht werden.
Das ist eine große Angst.
Dann. Genau, diese große Angst vor einer Enttäuschung. Sich gar nicht erst darüber freuen, ob das Konzert gut wird, sondern gleich von vornherein schon sagen,
erstmal einen Ball flach
halten. Genau, erstmal einen Ball flach halten und sich gar nicht zu euphorisch sein. Aber ist es dann, das ist dann ja eher ein Pessimist, ja wirklich aus Lebenserfahrung oder weil das Leben so ist, oder das ist ja viel von Enttäuschungen geprägt, so ein Leben. Aber dann ist vielleicht die Entscheidung, wie man damit umgeht, mit Enttäuschungen. Enttäuschungen, was sind Enttäuschungen? Es gibt ja emotionale irgendwie, so was kann man an Erwartung stellen und dann wird man natürlich enttäuscht, aber das prägt einen schon sehr. Aber inwieweit entscheidet das wirklich über den Course of your life, ob du wirklich immer optimistisch oder pessimistisch bist? Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwer, da jetzt sozusagen, ich sehe zum Beispiel meinen Vater, zum Beispiel jetzt als Beispiel, und das nervt manchmal. Also wirklich,
dass er so optimistisch
ich muss das ganz ernsthaft sagen, weil manchmal nervt das, weil manchmal möchte man ja auch einfach mal sagen, ich möchte jetzt gerade erstmal mal eine Sorge sagen und ich habe, ne, so, vielleicht wird es nicht gut und so, ach, das wird schon, Und manchmal will man dann nicht hören, dass es schon wird.
Einfach ist es manchmal einfach
nicht. Genau! Mein bestes Beispiel ist nach der Geburt, wieder mein Lieblingsthema Mutti, ne, aber es ist so, nach der Geburt, waren ja auch alle so, das wird schon wieder. In manchen Situationen hilft dir Optimismus nicht. Da willst du einfach mal gerade das nicht hören. Du willst nicht hören, dass alles gut wird. Du willst es gerade nicht hören, weil du es gerade selber gar nicht fühlst.
Das meinte ich.
Genau. Weil im Grunde genommen wird alles gut. Weißt du, was ich meine? Man muss deine Zeit
aber
vertrauen.
In dem Moment
willst du es gar nicht hören. In dem Moment
glaubst du das
ab.
Auch nicht.
Nee, null.
So,
du glaubst es nicht, aber dann steht da einer, es wird doch alles gut und denkst, ich fühle es gerade nicht. Ich fühle es gerade nicht. Ich will gerade nicht, dass es alles gut wird. Obwohl ich im Kern sagen würde, dass ich ein Optimist bin. Aber kann man denn Optimismus auf alle Lebensfragen übertragen? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Frage.
Nee, ich glaube nicht, dass es das gibt. Und ich ich meinte also zu diesem Punkt von wegen, manchmal will man das auch nicht hören. Manchmal, glaube ich, braucht man das auch, dass man sich kurz, das klingt jetzt irgendwie zu läppsch, sagt man läppsch?
Läppsch ist bayerisch, wa?
Wahrscheinlich. Das klingt jetzt irgendwie so läppsch, ladifadi. Mhm. Aber manchmal will man sich ja vielleicht auch in so einem, man will sich da manchmal auch drin suhlen. Und, oh, es, ja. Und dann wird's besser.
Ja, genau.
Weil man sich einfach mal diesem, es ist jetzt gerade scheiße und ich muss das jetzt rauslassen und weinen. Es ist wie so ein Kind, das ganz viel weint und irgendwann ist es erschöpft und dann wird's leichter.
Genau, und manchmal, also das kennt doch jeder mal so, was ich mal so richtig, man ist da gerade alles so scheiße und ist gerade alles richtig schlimm und dann mal richtig heulen und dann irgendwie ist das wie, da waren wir doch auch schon dieses Druck ablassen und dann auf einmal, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber nun musst du dieser Erkenntnis ja selber kommen.
Ja,
also es ist ja schon wieder, musst du selber dazu kommen, erstmal weinen und erstmal und durchleben, dass vielleicht manche Dinge doch nicht so schlimm sind oder ich, was habe ich immer gedacht mit Prüfungen? Gott, Führerscheinprüfung, weiß ich noch. Meine schriftliche Führerscheinprüfung, habe ich gedacht, Gott, ist das schlimm. Gott, ist das heftig. Was für ein Lebensabschnitt. Und das war auch valide, dass ich das gedacht habe, weil ich war eine 17-Jährige und habe gedacht, das ist für mich richtig lebensentscheidend, ob ich das jetzt bestehe oder nicht. Und im Nachhinein denke ich, oh Gott.
Süß.
Oh, wäre doch ganz schlimm gewesen. Und wenn ich da 30 Mal durchgefallen wäre, aber für mich wäre es super schlimm gewesen. Mhm. Weißt du, so, also hast du recht, vielleicht kann man sagen, die Lebenssituation entscheidet ganz viel, was für ein Missmus angebracht ist.
Ja, definitiv. Aber wie ist es dann mit deinem Vater? Also kannst du ihm dann in so einem Moment auch sagen,
oh ja,
sorry, kann ich wirklich gerade nicht hören.
Ja, weil manchmal, und das ist vielleicht auch dieses so, ich habe mir das auch abgewöhnt, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie haben gerade eine schwere Phase oder ihnen geht das gerade nicht gut, dieses zu sagen, ach, das wird alles gut. Mhm. Weil dann hört man sich, dann hat man das Gefühl, man wird nicht ernst genommen. Mhm. Und mein Vater, das muss ich ihm wirklich aber immer zugute halten, ne? Der ist immer optimistisch, immer. Ich bin mal rückwärts mit dem Auto ins Auto unserer Steuerberaterin, aber reingebrettert, so bam. Und ich komme rein, die sitzt da und das ist eine ganz strenge Frau gewesen. Und ich sage, oh, ich bin in die Auto reingefahren und mein Vater hat gelacht. Mein Vater hat gelacht. Da stammt ja das Auto. Ist ja nicht auf der Straße passiert. Ist doch, weißt du? Der
das hat ist da, irgendwie total
ja,
lieb.
Ja, das war total lieb. Also das war so ein Optimismus, sagte, ach, das klärt die Versicherung. Also das war so total leicht. Aber wenn ich erzähle, ist es gerade schwer oder das ist das. Und dann jemand da steht, also du möchtest eigentlich gerade nicht das in optimistisch oder pessimistisch einteilen, sondern eigentlich möchtest du gerade einfach nur erzählen, wie es realistisch gerade ist. Mhm. Und da dann nur jemanden zu hören, der, ach, das wird schon alles gut. Unbefriedigend. Extrem unbefriedigend. Und manchmal ist es schön, wenn man da jemanden hat, der erstmal mit dir suhlt, wie du es schon gesagt hast, der mit dir da so richtig mit reingeht. Oh Mann, das ist richtig schwer. Und man ist richtig, und erstmal sieht, dass du da traurige Gefühle oder pessimistische Gefühle gerade hast, um dann mit dir vielleicht einen Durchbruch zu feiern. Eigentlich auch viel schöner.
Ja, ich glaube, es ist natürlich dann also die so eine dünne Linie, dass man sich dann nicht durch das Suhlen in irgendeinen Graben begibt.
Nee. Oh, ja.
Also man braucht dann, glaube ich, schon auch ein Gegenüber, der dann irgendwann sagt,
jetzt
so
gut.
Und jetzt, wie können wir das jetzt ändern?
Ja, genau. Aber Suhlen sollte
sofort.
Schon erlaubt sein.
Ja, finde ich auch.
Also man sollte schon mal ein bisschen, nicht, man tanzt vielleicht auch, ne? Da mit den Sachen, absolut.
Ja. Ich habe tatsächlich mal so ein bisschen mich, also einfach in Vorbereitung auf die Folge recherchiert, wie Humor und Optimismus da irgendwie zusammenhängen und das fand ich irgendwie ganz gut und habe das gelesen. Und zwar, Humor wiegt wie ein emotionaler Puffer, Optimismus wie ein mentaler Kompass.
Oh, schön.
Und das fand ich irgendwie eine ganz gute, Satz, dass man so Optimismus, wenn man so einen Grundoptimismus in sich hat und jetzt zwar in Phasen vielleicht nicht immer Optimist ist, ist es trotzdem so ein Kompass und man hat irgendwie versucht,
es
das Beste aus dem Leben zu holen. Und Humor wirkt da oft dann eher, gerade, ich bin da auch ein Kandidat für, also ich überspiele auch total viel mit Humor, aber ich glaube, das ist auch manchmal gut, weil ich glaube, Humor braucht es dann auch mal. Und das ist wirklich so ein Puffer irgendwie.
Ich hole ein Buch.
Okay.
Ich habe schnell ein Buch geholt, was ich finde, weil ich will hier euch ja auch ein bisschen was empfehlen. Und zwar von Yves Bossard. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Wie würdest du den aussprechen?
Yves Bossard.
Bossard. ob er Franzose ist? Nee, ist er Deutscher. Aber spricht man in der Schweiz Französisch?
Ja, ein Teil, ja.
Ja, ist in Zürich. Hat in Luzern, Heidelberg studiert, aber ist Deutscher. Und der hat das Buch geschrieben, Trotzdem lachen. Mhm. Eine kurze Philosophie des Humors. Und dieses mhm. Buch war wie für mich so auch ein bisschen ein Kompass zu verstehen, welcher Humor angebracht ist und wenn nicht. Und auch diese Kategorisierung von, wie es Musikgenres gibt, gibt es Humorgenres und da gibt es guten Humor oder schlechten Humor. Und genau das, was du sagst, ist wirklich wie ein Puffer und man überspielt damit was, aber es ist so unglaublich wichtig und wie wichtig Humor ist, um einfach mal ein hartes Thema anzusprechen. Und dann ein Witz, eine Überspitzung, erstmal Druck abbessern. Mhm. Also es ist wie so ein Ballon, der nicht platzt, ne, mhm. weil der Druck gerade so groß ist. Weißt du, ja. so, Druck ablassen. Und wir können uns wieder steigern, über schwere Themen sprechen, über wirklich harte Sachen ansprechen, kurz lachen. Also es ist wirklich wie so eine Anspannung aus dem Körper rauszulassen. Und ich finde auch, Humor ist für mich auch so unglaublich wichtig, auch in Diskussionen, wenn man über Tod, über was weiß ich nicht, Verlust, Liebe, Leidenschaft redet, da einmal zu lachen. Oh, das mhm. ist so eine Bereicherung für eine Konversation, wenn man so richtig lacht oder man einer macht so einen schwarzen Humorwitz oder okay, ne, alles im ethischen Rahmen, natürlich, aber so, aber es ist befreiend. Humor ja. ist für mich auch. Und Lachen ist für mich so befreiend.
Boah, ich finde das auch so ultra wichtig.
Ja, ich finde es auch richtig, richtig wichtig. Und das Buch war für mich, ich habe es schon lange her gelesen, und als ich das gelesen habe, habe ich vieles mehr verstanden, warum Lachen so wichtig ist, warum ich zum Beispiel manche politischen Diskussionen ultra langweilig finde, weil da nicht gelacht wird. Weißt du, weil das dann gleich unprofessionell ist. Verstehe ich, check ich, ne? Aber manchmal tut es einfach mal gut, so ein bisschen was, ne? Zu lachen. Ich verstehe, dass man nicht alles im Leben zum Lachen ist. Das verstehe ich auch. Aber für mich ist es dann einfach nichts.
Hat für dich Humor auch Grenzen?
Voll. Ja. Komplett. gut, dass du das gerade sagst. Weil jeglicher Humor, der darauf abzielt, um mir jetzt auch ein Gefühl von, was ich aus diesem Buch auch viel mitgenommen habe, ein Gefühl zu geben, wenn du die Mehrheitsgesellschaft bist und du machst dich über marginalisierte Gruppen lustig. Schon mal absolutes Tabu. Meiner Wahrnehmung, was ich persönlich mittlerweile extrem schwierig finde, sind Männer, die Frauen parodieren. Wie auch immer, außer die Mutter. Das ist schon wieder ein anderes Machtverhältnis. Aber wenn... Also es ist witzig, wenn ein 17-jähriger Sohn seine Mutter so ein bisschen, weißt du, weil da ist klar, okay, das ist die Mutter, das ist eine ganz andere Ebene. Aber wenn ein erwachsener Mann sich in eine Rolle schlüpft für einen Witz einer Frau und sich im Grunde genommen das ganze Video eigentlich nur über die Frau lustig macht, empfinde ich das mittlerweile überhaupt nicht mehr witzig. Mhm. Und eigentlich tatsächlich sehr schädlich.
Ja.
Weil das was füttert, was nicht in Ordnung ist.
Ja.
Es gibt definitiv Grenzen. Was ich immer witzig finde, es gibt eine amerikanische Comedian, die habe ich gerade entdeckt. Oh, Gissi, du, ne? Mit Comedian bin ich ja auch gerade, ne? Und die macht immer so Crowdwork und die sucht sich immer Dudes raus. Oh, die macht das so. Das ist so funny, wie die mit denen redet. Weißt du so, die pinkt sich so ein paar Dudes raus. Da saß immer so einer mit so einer Cappy und einer Sonnenbrille so bei ihrem Publikum, so breitbeinig. Und sie so, na, musst du gleich zur Arbeit? So, weißt du so, was ist los? So, ne? Und er war halt immer so. Und dann sagte sie halt so auf Englisch so, also unsicherer du wirst, ne? Und so weiter will ich da rein. Ja, aber sie macht das so natürlich und nicht so angreift. Weißt du, ist so. Also Humor hat Grenzen und der hört ganz schnell auf, wenn er die Freiheit von anderen Menschen eingrenzt. Ganz schnell, ganz, ganz schnell hört das auf, wenn da irgendwie welche
auf Kosten
von anderen da wirklich, die das dafür hergeben müssen. Ja. Wie ist es bei dir? Was für eine Art von Humor magst du denn?
Oh, ich bin auch schon sehr trocken. Ich bin ja auch so ein bisschen Boomer. Ich liebe auch so Wortwitze. Ich spiele einfach gerne mit Wörtern und ich kann irgendwie voll gut so, ich liebe es, wenn man so aus Titeln die Wörter abwandelt und keine Ahnung was. Ich kann es irgendwie nicht so gut beschreiben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn.
Gut, dann lassen wir das einfach vage und Gissis Humor bleibt für uns ein kleines Mysterium. Vielleicht kommen wir nochmal drauf.
Vielleicht.
Nee, aber Humor.
Dabei ist Humor total wichtig für mich. Also deswegen eigentlich schlimm.
Auch bei einer Person so?
Also, ja, absolut.
Also Freundschaft auch mit Humor?
Freundschaft, aber also immer. Ich finde das total wichtig. Mhm. Also wenn man nicht zusammen lachen kann, dann ist irgendwie, finde ich es schade.
Ja, aber Humor ist ja auch was ganz Spezielles eigentlich auch. Ne?
Ist super individuell.
Ja. Und ich saß jetzt gerade in einer Comedy-Show. bei Merve. Merve Steuer bei Instagram. Ich liebe die Frau. Und auf jeden Fall hatte sie in ihrer ganzen Comedy-Show, die war super. Und am Ende wollte sie ein bisschen ernster werden. Na, sie wollte halt darüber ihre Mobbing-Erfahrung erzählen. Und das war so unangenehm, weil eine Frau oder ein Mann, ich weiß es gerade ehrlich gesagt, ich hat nicht gecheckt, dass es jetzt ernster wird. Und Merve hatte halt so Sachen erzählt und die hat die ganze Zeit gelacht. Und das war dann irgendwann so, ey, read the room, weißt du, so, ich sind alle gerade ein bisschen, ne, also das ist natürlich auch schwierig, weil ich habe das erlebt, dass ich auch als Teenager gerne Witze auch über mich gemacht habe, ne, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich Witze über mich mache. Absolut. Aber das hat teilweise auch dazu geführt, dass Menschen, die um mich herum standen, das als Einladung gesehen haben, auch Witze über mich zu machen. Und das war dann sehr verletzend. Das war dann sehr, sehr, sehr schwierig teilweise. Also das ist, finde ich, ist auch ein schwieriger Grad.
Ja. Wann kannst du denn gut über dich selber lachen?
Eigentlich immer. Eigentlich, ich glaube, wenn ich diese Eigenschaft hätte, sich nicht über mich und auch manchmal, gerade wenn ich manchmal so grantig werde oder so, ne, und so, denke ich manchmal, oh Gott, was mache ich denn gerade? Dann überspitze ich mich manchmal selber, weißt du? Schauspielere ich mich selber nach. Und dann lachen die Kinder auch. Weißt du, was ich meine? Also das merke ich teilweise auch, wenn ich dann merke, ich bin gerade so, Kinder, wir müssen jetzt los, jetzt zieht euch doch alle mal an, jetzt werdet doch mal, weißt du, also ich merke, okay, ich bin hier gerade ein bisschen zu ernst. Und dann überspiele ich mich selber und dann lachen die Kinder auch und so, und dann ist alles wieder ein bisschen abgefedert. Ja. Also ich merke das, wenn ich eine negative Charaktereigenschaft bei mir manchmal merke, dann will ich das auch mit Humor überspielen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Schutzmechanismus, weil sozusagen, oh Gott, Annemarie, du bist, das ist ja irgendwo in mir drin, dass ich manchmal ungeduldig bin oder so. Und dann versuche ich das ein bisschen aufzufangen dadurch. Ja.
Ich finde, also ich habe das manchmal dann auch mit Unsicherheiten, man dann irgendwie anfängt, einen Witz zu machen. So, wenn man irgendwie die Situation gerade nicht so gut anders handeln kann oder sich irgendwie ein bisschen. Welche Rolle hat Humor denn in deinen Videos und in deinem Job?
Ja, das ist witzig, wir haben darüber gestern auch gesprochen. Also am Anfang war mein Kanal ja komplett humormäßig und da habe ich viele Comedy-Sketche gemacht und da habe ich ja alles drauf gegeben und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, gerade diese kurzweiligen, eine Geschichte in 30 Sekunden aufzubauen. Mit einem Einstieg in eine Geschichte, mit einem Peak, dann mit einer Pointe am Ende, die sitzt. Und das war eine richtige Herausforderung. Es hat so viel Spaß gemacht. Und mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geändert, weil ich persönlich gemerkt habe, ich hatte Befürchtungen, dass man mich nur noch auf Bauer Helmut reduziert. Also, dass man mich nur noch mit der Rolle als Bauer Helmut haben möchte. Und ich hatte Anfragen von TV-Shows, die dann gesagt haben, komm mal im Dress als Bauer Helmut. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will jetzt meine Karriere nicht darauf aufbauen, die ganze Zeit meinen Vater zu verarschen. Ne? Also, das wollte ich nicht. Und dann habe ich mich ganz, ganz lange Zeit dagegen gestellt, Comedy-Videos zu machen. Also, ich habe mich richtig, Comedy nehme ich richtig Abstand von. Also, das war eine aktive Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt keine Comedy-Sketche mehr. Ich muss kurz ein anderes Rebranding machen. Ich will kurz zeigen, ich kann noch mehr als Comedy. Und das hat dann gut geklappt. Und jetzt steige ich wieder so ein bisschen mit Comedy-Sketchen. Weil es einfach richtig Spaß macht.
Und da verliert aber der Humor dann nicht an Leichtigkeit, wenn da was rauskommen muss dabei?
Doch, hat er ja. Also es war ja am Ende so, war ich, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich doller meinen Vater verarschen oder so. Weißt du, so, also das kommt ja auch dazu. Ich weiß nicht, kennst du sowas, wo du denkst, okay, jetzt spielt er die Rolle aber auch ein bisschen too much. Jetzt geht es immer weiter. Es wird immer too much, too much, too much, too much, bis du diese Person wirklich ins Lächerliche ziehst. Und das wollte ich absolut nicht. Ich respektiere meinen Vater extrem, ich liebe ihn extrem und ich wollte ihn dann nicht zum Fraß vorwerfen, dass ich diese Rolle so richtig, ich sollte dann in TV-Shows gehen, als Bauer Helmut verkleidet und auch so reden.
Ach wow.
Ja, und das geht da gar nicht. Also für mich geht das gar nicht. Also es ist nicht, das ist mein alter Ego, das ist aber eigentlich nach einer realen Figur, weißt du? Und das kann dann doch schon zu verletzend werden. Also das wollte ich nicht. Aber es gibt natürlich Comedies oder Comedians, die alles so aufgebaut haben, ne? Die erschaffen Cindy aus Marzahn oder sowas, war ja auch bloß. Und sie versucht ja seit Jahren, Ilka, versucht ja seit Jahren davon wegzukommen. Ne?
Ja.
Und sie schafft es ja auch. Aber das ist ein ganz schön langer Weg gewesen, glaube ich, von Cindy wegzukommen. Und da wollte ich mich nicht reingeben. Also ich wollte mich nicht reingeben in eine Rolle, du bist Bauer Helmut. Weil das fing schon so an, dann ist er, glaube ich, ein halbes Jahr aus meinem Account verschwunden. So.
Wie war das denn für deinen Vater, da die Vorlage zu sein? Er liebt
es. Gissi, mein Vater, der ist so von sich selber überzeugt, aber in a good way. Dem kannst du nichts erzählen. Der weiß alles besser. Der ist ein Mensch, der ist
optimistisch,
lebensbejahend und er ist so, wie er ist, ist er perfekt. Und er, also wirklich, und deswegen, der nimmt das, ich glaube, das streichelt so ein bisschen sein Ego. Weißt du, so ja. Dieses so, ihn stört das überhaupt nicht. Er findet das super witzig. Die Bauer-Hermut-Sketche sind seine Liebsten.
Und glaubst du, dass die Leute aber das realisiert haben, dass da wirklich dein Vater dahinter steht?
Ja.
Okay.
Ja, doch. Also ich glaube, es sollte ja bloß Altbauer sein.
Ja.
Ne? Aber erstaunlicherweise ist mein Vater sehr viel wie viele Altbauern. Kennst du ja wahrscheinlich auch Altbauern von deinem Hof noch? Oder dein?
Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Wie er ist als
also,
Altbauer?
Ja, also so... Hast du die Sketche bei Bauer Helmut so ein bisschen gesehen?
Ja.
Oder? Ja, genau. Und da ist ja so ein bisschen beschrieben, wie er einfach ist, von sich selber überzeugt und kann alles alleine schaffen und ist halt einfach, ich habe die größten Hektar, ich habe das Beste, das. Also weißt du, so ein bisschen ja. Einfach sehr krass von sich selber überzeugt. Und ich glaube, das Feedback, was ich zumindest aus der Community bekommen habe, dass viele Väter so sind. Und das ist vielleicht, das war ja auch das Erfrischende, dass man darüber ein bisschen Witze gemacht hat. Dass die Tochter mal ihren Vater angeguckt hat, okay, weißt du was? Ne? Ich sehe, wer du bist. Also ich weiß, dass das hier viel Schauspiel ist. Ja. So, ja.
Ja.
Doch, ich glaube, er fällt das ganz gut.
Da passt eine Community-Frage ganz
ja.
Gut dazu. Du wirkst auch sehr überzeugt und sehr bei dir
ja.
Auf Social Media.
Mhm.
Und die Frage war, bist du auch mal unzufrieden und wie schaffst du das, so bei dir zu sein?
Oh Mann, ja. Ach Gott. Ja, ich bin total unzufrieden manchmal. Und das, was ich eingangs erzählt habe, ist gerade, warum mache ich Social Media eigentlich jetzt noch so? Und für mich öffnet sich gerade etwas, was ich als sehr unbefriedigend empfinde momentan, weil ich keine Antwort darauf habe. Warum ist es mein Ego, warum ich auf Social Media bin? Brauche ich Anerkennung? Bin ich so unsicher? Kann ich nur noch über den Kanal mich identifizieren? Bin ich nur noch Bihof Paulsen? Bin ich eigentlich Annemarie? Und ich hätte nie gedacht, dass das so kommt. Aber für mich fällt das gerade ganz, ganz schwer, das zu greifen. Und ich bin gerade in diesem Modus zu greifen, wer ich auf Social Media zukünftig immer noch sein möchte. Weil ich kriege immer auch von meiner Managerin so, liebe Annemarie, ich kenne dich doch jetzt und das ist so, wie du bist und so. Aber ich bin dann doch extrem unsicher. Und obwohl ich gerne immer diese Sicherheit vermitteln möchte, fühle ich mich dann doch ganz unsicher. Und das bringt der Job vielleicht auch mit sich. Immer dieses so, der Content muss gut passen, die Reichweite muss passen, die Zahlen müssen passen. Und kommst du in solche Gefilde von, das muss erfüllt sein, das muss erfüllt sein. Also auf einmal ist sowas, womit ich nie Social Media angefangen habe, ist so groß geworden, dass mich das ganz schön unzufrieden macht. Und ich habe große Befürchtung, dass dadurch mein Content leide, weil ich habe den eigentlich immer befreit gemacht. Immer eigentlich befreit von so einem Judgment. Und jetzt gerade fühle ich das. Und ich habe es vorher noch nie so gefühlt wie jetzt. Und das bringt mich auf einmal in eine Situation, in der ich mich jetzt als 34er Fünffach-Mutti sag, warum machst du das eigentlich? Also so wirklich, ich versuche gerade da so eine ganz, ganz, oder entdecke ich vielleicht auch gerade eine ganz, ganz tiefe Unsicherheit in mir. Und das fühlt sich ein bisschen gruselig an. Weißt du? So, was brauche ich, diese Anerkennung von draußen? Oh Gott. Weißt du, brauche ich das? Und wenn ja, wie doll? Wie weit bin ich bereit, dafür zu gehen? Und das sind irgendwie alles gruselige Gedanken. Weißt du, was ich, das schwirrt bei mir momentan ganz extrem in meinem Kopf rum. Und das macht mich ein bisschen unzufrieden.
Das ist total spannend, weil diese Unsicherheit kam ja tatsächlich wahrscheinlich erst damit, dass du plötzlich diese Aufmerksamkeit hattest.
Ja.
Davor war die ja gar nicht da.
Nee. Und, genau. Und das hast du eigentlich gut gesagt. Aber es ist eigentlich wirklich so, dass ich wirklich, und ich meine das jetzt so ehrlich, weil ich versuche mittlerweile so ehrlich zu sein mit dem, was ich sage, damit mit verstanden wird, wie sich das anfühlt. Ne? Mein großes Problem gerade, meine große Unzufriedenheit gerade ist, wenn ich das Gefühl habe, ich baue mir hier mein Stativ auf und mache meine Kamera auf Play. Wie weit verändere ich mich dahinter? Weißt du, was ich meine? Und ich versuche es nicht zu machen, aber ich kann ja nicht ignorieren, dass da hier gucken mich drei Kameras an. Weißt du, ich kann das ja nicht ignorieren. Und ich wünschte, das wäre so, aber ist es nicht. Und das ist ein ganz ambivalentes Gefühl, was ich dem gegenüber habe. Und das versuche ich gerade zu erforschen, weil das ist mein Job gerade. Und wie weit will ich das noch machen?
Aber es ist total spannend, weil mir geht's ähnlich wie deiner Managerin, dass ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass die Gespräche vor und nachdem wir hier auf Play gedrückt haben, recht viel anders sind.
Und das freut mich total. Dass ich wirklich, aber ich spüre da eine Diskrepanz, weißt du, weil ich hoffe das auch, aber für mich ist trotzdem dieses Gefühl, hier gucken 3 Kameras auf mich, ich habe ein Mikrofon vor der Nase, weißt du, und das ist so, ich möchte das ignorieren, ich kann es nicht. Und es ist irgendwie so subconscious, ist es bei mir. Und meine Managerin hat gesagt, bei YouTube, das fand ich so spannend, hat sie gesagt, Annemarie, es war so toll, dein ganzer Tag. Und am Ende haben wir so eine Interviewszene gedreht. Mhm. Und man hat dann, Annemarie, deine Stimme hat sich verändert. Und ich liebe sie dafür. Ich liebe sie dafür, wie ehrlich sie zu mir ist. Und man hat richtig gemerkt, du bist im Interviewmodus. Und ich habe gesagt, weißt du was, Julia, ich habe jetzt in dieser 4 Jahren, in denen ich Social Media mache, wie viele Interviews ich geben musste, wie häufig ich so in der Kamera sitzen musste. Und jetzt, Annemarie, jetzt sagen Sie mal was zu Ihrem Beruf. Also, weißt du so, also ich habe wie so ein Repertoire, das kann ich abspielen. Ich komme sofort in so einen Interviewmodus. Und das ist gruselig. Und sie hat das so gesagt und das war für mich so, danke, dass du das sagst. Danke, dass du so das sagst, dass dir das aufgefallen ist. Also ich habe ein ganz ambivalentes Gefühl gerade. So eine Hassliebe. So ein, wer bist du in meinem Leben? Weißt du, so ein bisschen wie so ein, wer bist du eigentlich in meinem Leben? Ja, das macht mich bestimmt ein bisschen unzufrieden gerade, dass ich da noch nicht greifen kann. Aber ich brauche immer lange, lange Prozesse für eine Haltung, für eine Werteentscheidung. Das fällt mir ganz häufig schwer, mich zu finden. Also ich habe manche Themen, da kaue ich ewig drauf rum, bis ich weiß, dazu stehe ich jetzt. Aber dann stehe ich dazu auch. Dann habe ich da eine Ecke. Dann habe ich da eine Ecke bis hierhin. Und ich kann dir das argumentativ sagen, warum ich die Ecke habe. Warum ich jetzt sagen kann, okay, so und so ist das. Aber vorher habe ich es nicht. Und ich bin noch nicht ganz in meiner Ecke, die habe ich noch nicht ganz ausgesondert, was Social Media für mich ist.
Und gehst du da aber aktiv vor? Also sonderst du aktiv, also nimmst du dir Zeit, denkst du darüber nach oder passiert das im Hintergrund und irgendwann weißt du es?
Ich spüre, ich habe ein Gefühl in mir. Ich spüre was, okay, hier bin ich unsicher. Und das ist zum Beispiel sowas, wenn ich so Vorträge halte oder sowas, ne, mache ich auch nicht mehr. Aber wo mich gefragt wurde, Annemarie, wie sollen wir denn so Social Media Arbeit machen oder wenn Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft, dann sage ich immer, um eine Haltung zu haben, muss man sich kritisch mit einer Haltung auseinandersetzen. Also wenn du etwas haben möchtest, da möchtest du felsenfest dahinter stehen, dann musst du dich damit auch kritisch auseinandersetzen. Musst du die Pros, die Cons wissen, dann musst du das alles für dich wissen, damit du das im Nachhinein argumentativ sagen kannst, das ist meine Haltung, das ist meine Ecke. Und das habe ich mit vielen Dingen mit dem schon gemacht. Du ja sicherlich auch. Du hast ja auch eine Haltung zu gewissen Dingen und zu gewissen Themen und kannst sie vertreten. Und habe ich auch teilweise zu ganz, ganz klaren Dingen, habe ich eine ganz, ganz klare Gange. Bis hierhin geht es weiter und nicht. Das habe ich bei Social Media nicht. Und das nervt mich. Aber ich habe ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich habe da noch keine Ecke und die will ich gerade herausfinden. Und ich werde schon wieder wütend, wenn ich darüber denke, weil ich noch keine Ecke habe.
Wir wollten doch eine optimistisch-positive Folge machen.
Ich bin jetzt auch schon so pessimistisch geendet. Aber ich will es nur sagen, weil ich brauche Julia, meine Managerin gerade, ich brauche euch hier, die mir sagen, so ist das. Ich brauche andere Meinungen, Sachen. Ich lese Bücher darüber, um meine Ecke zu finden. Habe ich noch nicht. Nervt mich. Hast du ein Thema, das dich so nagt? Habt ihr ein Thema, das euch so nagt?
Habe ich ein Thema, das mich so gerade immer... Ja, also... es gibt auf jeden Fall bei mir gerade gesundheitlich ein paar Themen, wo ich für mich irgendwie Entscheidungen treffen muss. So wie weit macht man Dinge, wie weit so.
Ja, genau. Das ist ja eine klare Haltung zu entwickeln.
Ja, und das ist aber nicht einfach, weil ich glaube, diese Entscheidungen, die so schwer sind, die gehen halt im Zweifel immer mit einer großen Veränderung einher. Und da muss man halt irgendwie bereit für sein.
Genau.
Und das stellt sich irgendwie gefühlt bei mir oft nicht von heute auf morgen ein.
Danke.
Das ist...
Danke, weil genauso ist es bei mir nämlich auch. So dieses, das geht mit der großen Entscheidung einher.
Ja.
Und da muss man sich natürlich das gut überlegen.
Ja.
Und ich forme meine Social-Media-Ecke gerade.
Ja.
Dass ich da sagen kann, ich freue mich, dass du sagst, dass ich so Off-Camera bin wie jetzt auch. Aber ich werde das Gefühl nicht los der Performance und das nervt mich.
Ja, gut.
Gut. Ich hoffe, ihr fühltet euch alle unterhalten.
Doch.
Ja.
Es war eine lange Folge.
Ja. Das war auch mal schön. Das Feedback war ja unbedingt mal längere Folgen, viel zu kurz.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und wir haben ja am Anfang noch ein Special-Thema,
genau,
den Geburtstag behandelt.
Mhm. 34 bin ich geworden.
Oh, Wahnsinn.
Wahnsinn, weil alt, Gissi, oder was?
Nein, weil ich es total faszinierend finde, was du mit 34 alles schon hier...
Danke. Oh Gott.
Ja, wirklich.
Danke.
Und damit verabschieden wir uns.
Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Leute. Oder Montag, wann auch immer ihr das hört, ne? Oder einfach schönen Tag.
Bis dann.
Bis dann.
Bei Paulsen ist ein Format von Mitvergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.